Ja, geht's euch gut? Geht's euch gut, ja? Das war schon echt starke Zeit jetzt im Gottesdienst. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, Überraschung. Es war, oder ist mittlerweile schon ein paar Jährchen her, es war unsere erste USA-Reise und überhaupt waren wir noch nicht so oft damals, also sprich 2013, da so weit weg von Europa. Und die Reise ging nach Kalifornien. War irgendjemand schon mal Kalifornien? Sunshine State, der Name ist wirklich Programm. Und eines unserer Ausflugsziele war einer der Redwood-Nationalparks. Also Redwoods, das sind so Mammutbäume, die bis zu 100 Meter hoch werden können. Gibt es auch welche, wo man mit dem Auto durchfahren kann. Alles sehr spektakulär. Und wirklich wunderschön, das Ganze entlang der Pazifikküste und wirklich absolut einen Ausflug wert. Und so haben wir uns eben auf den Weg gemacht, um nicht nur diesen Nationalpark zu besuchen, sondern auch durch den Wald durchzumarschieren, um dann letztlich den Pazifik zu sehen, das Meer zu sehen, weil das einfach total eindrücklich ist und einfach der Oberhammer. Aber nicht nur uns auf diesen Weg zu machen, war der Oberhammer. Der Weg selber ist schwer zu beschreiben mit Worten, aber man fühlt sich wie so ein Hobbit, so ein kleiner, der so durchspaziert und alles ist grün und die Bäume sind so hoch und man wartet nur darauf, dass irgendwo ein Dinosaurier dann auch über den Weg läuft, weil für die vielleicht schon mal dort waren, dort wurde auch Teile von Jurassic Park gedreht. Also ja, ist richtig, richtig abenteuerlich. Und so, ja, sind wir dahin marschiert, wirklich Stunde um Stunde. Also wir waren da sicher schon 2 Stunden, dann eine dritte Stunde unterwegs. Und irgendwie merken wir, dieses Meer will nicht näher kommen. Ja? Noch immer die hohen Bäume. Und wir haben aber so Sehnsucht, das Ziel zu erreichen wo wir uns auch auf den Weg gemacht haben. Und wussten dabei aber auch, dass irgendwann die Dämmerung schon eintreten wird. Und so sagen wir uns, wir machen noch eine halbe Stunde und wir merken schön langsam werden die Bäume niedriger, aber irgendwie, das Meer ist nach wie vor nicht in Sichtweite. Und irgendwann dann beschließen wir, hey, bevor wir im Dunkeln nach Hause müssen, so mit Handy, Taschenlampe bewaffnet, kehren wir um. Oh, ziemlich traurig, oder? Also sind wir umgekehrt und sind dann sogar noch die letzte halbe Stunde komplett im Dunkeln zurück zum Auto. War wirklich sehr abenteuerlich. Irgendwie schade, oder? Ist eine traurige Geschichte schon fast. Aber es kommt noch schlimmer. Am Heimweg merken wir, weil wir natürlich dann auf eine Karte nochmal genauer geschaut haben und versucht haben zu lokalisieren, wie weit wir es denn geschafft haben. Am Heimweg merken wir, oh Mann, wir hätten nur mehr 10 Minuten gebraucht und dann wären wir bei diesem Pazifik gewesen. Aber leider, wir sind umgedreht und haben das Ziel in dem Fall jetzt nicht erreicht. Hast du das auch schon mal erlebt? Du bist auf dem Berg hoch und entweder dir ist das Wasser ausgegangen oder die Luft ausgegangen oder ich weiß es nicht, was für Gründe es gab und du hast den Gipfel nicht erreicht. Das ist irgendwie ernüchternd, weil der Grund, warum man sich auf den Weg macht, ist ja, das Ziel zu erreichen. Und ich weiß, dann kommen diese Sprüche, der Weg ist das Ziel und ja, hat schon seine Berechtigung, aber wenn wir ehrlich sind, wir alle wollen, wenn wir uns auch irgendwo speziell auf den Weg machen, wir wollen das Ziel erreichen und es nicht zu erreichen, das ist schon ganz schön, oder das kann ganz schön ernüchternd sein. Und tatsächlich kann es uns auch in unserer Anbetung so gehen, dass wir uns auf den Weg machen, aber nicht das Ziel erreichen, weil Anbetung hat ein Ziel. Und vielleicht hier der kleine Einschub als Erinnerung, wir befinden uns in einer Predigtserie über Anbetung. Vielleicht bist du das erste Mal heute hier im Gottesdienst oder das erste Mal in unserer Predigtserie. Wir haben heute den vierten Teil und ich möchte dort anknüpfen, wo wir die letzten Male aufgehört haben und euch auch noch mal kurz in Erinnerung rufen, dass wirklich wir alle Anbeter sind. Ja? Und etwas brauchen, wofür wir leben. Also auch wenn du da sitzt und jetzt nicht sagen würdest von dir selbst, ich teile diesen christlichen Glauben, ich teile diesen Glauben an Jesus, auch du bist ein Anbeter, weil wir alle brauchen etwas und haben etwas, wofür wir uns hingeben, wo wir vielleicht auch Opfer bringen und wo wir dann auch unter den Einfluss von dem kommen, das, was wir eben auch anbeten. Aber Anbetung jetzt gegenüber Gott ist nicht etwas, was er von uns einfordert, im Sinne von, oh, ich bin Gott und sitze auf meinem Thron und habe das so notwendig, dass Menschen mich anbeten. Nein, er hat dich und mich so geschaffen. Das ist in unserer DNA drinnen, in unserem Sein drinnen, dass wir etwas brauchen, dass wir anbeten. Und dann auch unter den Einfluss kommen von dem, was wir anbeten. Und ich sage euch, es gibt keinen schöneren Einfluss in unserem Leben als den Einfluss von Jesus Christus persönlich. Weil sein Einfluss und sein Königreich ist ein Königreich, in dem Friede, Freude und Gerechtigkeit regieren und auch in deinem Leben sichtbar werden wollen. Was ist nun das Ziel unserer Anbetung? Jetzt habe ich ja vorher über den Weg gesprochen. Der Weg ist vielleicht Teil vom Ziel, aber nicht das Ziel. Das Ziel ist eine Begegnung mit Gott. Es ist deinem Schöpfer zu begegnen. Es ist nicht nur, dich auf den Weg zu machen, sondern es bedeutet, von Angesicht zu Angesicht deinem Schöpfer, deinem Gott zu begegnen. Und die gute Nachricht ist, wir haben es heute schon vielleicht fast in jedem Song gesungen, der Weg ist freigemacht für dich und mich. Der Weg ist freigemacht, dass du das Ziel erreichen kannst. Und das ist eine Beziehung, eine Begegnung, eine Gemeinschaft mit Gott persönlich. Und diesen Weg hat Jesus für dich und für mich freigemacht. Und das Coole ist, die Begegnung mit Gott ist nicht nur unser Ziel, sie ist auch der Ursprung, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Sie ist aber auch das Ziel, weil er uns alles bedeutet, weil wir ihn so sehr lieben und er es auch so wert ist, angebetet zu werden. Aber jetzt gibt es natürlich auch Hürden. Was ist, wenn wir uns schwer tun, dieses Ziel zu erreichen? Was ist, wenn es dir vielleicht sogar heute Vormittag schwer fiel, so wo wir den Gottesdienst begonnen haben, in diese Gegenwart einzutreten? Oder was ist, wenn du immer wieder sogar vor die Situation gestellt bist, dass du irgendwie nicht durchdringst oder vielleicht sitzt du auch da und hast dieses Ziel einer Begegnung, einer Gemeinschaft, einer Beziehung mit Gott noch gar nicht erreicht. Und ich glaube, das ist, wie ihr vielleicht in der Geschichte auch zu Beginn gehört habt, das kann frustrierend sein, ja? Das kann ermüdend sein. Und das Interessante ist, dass wenn wir einen Zeitsprung machen, eine Zeitreise machen, ins Alte Testament oder genauer gesagt auch in den Alten Bund, dann sehen wir, ein Stück weit war es eigentlich damals so, dass man sich auf den Weg gemacht hat, beziehungsweise eigentlich hat sich Gott die ganze Menschheitsgeschichte über immer wieder neu auf den Weg gemacht und Orte der Begegnung geschaffen, Altäre, dann die Stiftshütte, über die ich gleich noch viel, viel mehr erzählen werde, dann den Tempel, wo aber, wenn wir genauer hinschauen, es eher eine exklusive Gruppe an Menschen war, die dann sehr, sehr nahe kommen durften zu dieser Begegnung mit Gott und am Ende dann sogar nur einmal im Jahr sehr, sehr nahe kommen durften. Und der Rest des Volkes oder der Israeliten in dem Fall, die mussten mehr außen vor bleiben. Aber dann kam Jesus, um eben diesen Ort der Begegnung hinein in unser Leben zu bringen und uns eigentlich zum Ziel zu führen. Weil das ist wirklich die gute Nachricht, dass wir das Ziel erreichen können, dass wir, wenn wir uns jetzt gleich die Stiftshütte auch anschauen werden, dass wir dann nicht außen beim Zaun stehen bleiben müssen, wissend, da ist ein Heiligtum und noch ein Allerheiligstes und da dürfen jetzt nur die Priester weitergehen und da darf jetzt nur der hohe Priester einmal im Jahr, diese exklusive Gruppe an Menschen, dann wirklich Gott begegnen. Nein, jeder von uns hat Zugang durch Jesus in diese Begegnung. Seid ihr bereit, eine kleine Zeitreise zu machen, so 1500 Jahre? Weil tatsächlich hat Gott schon damals Wege oder besser gesagt Orte der Begegnung geschaffen oder den Menschen schaffen lassen. Und da haben wir die Stiftshütte, die wirklich sowas wie ein mobiles Heiligtum ist, ein Zelt, eine Zeltkonstruktion, die Gott damals dem Mose wirklich als detaillierte Bauanleitung gegeben hat, um es als einen Ort zu schaffen, wo auch das Volk Israel kampiert hat, weil die sind da durch die Wüste durch oder mussten durch die Wüste durch, länger als gedacht, 40 Jahre, um genau zu sein. Und da war es natürlich von Vorteil, dass dieses Zelt auch mobil war, um immer wieder es aufzuschlagen und dann auch immer wieder zusammenzupacken und weiterzuziehen. Und so hat Gott dieses Zelt, diese Zeltkonstruktion sehr genau dem Mose anvertraut. Und das ist so ein, ich sage jetzt mal, 50 mal 25 Meter Zaun, wo es auch ein Tor gibt zum Eintreten. Und dann gab es da auch eben aus einer Zeltkonstruktion ein Heiligtum und dann im Heiligtum ein Allerheiligstes. Ja? Und hier war der Eingang und am weitesten entfernt war natürlich das Allerheiligste. Ja? Weil man musste dann die verschiedenen Stationen durchlaufen. Also hier war das Tor. Ich hoffe, ihr könnt es alle sehen am Flipchart. Und dann ist man eingetreten und hat gleich vor sich den Brandopferaltar gehabt. Ziemlich grauslich oder grausam. Also für die Tiere war das sehr grausam. Aber da kommen wir dann gleich noch mehr im Detail dazu. Dann gab es ein Waschbecken. Kannst noch warten mit den genauen Projektionen. Und dann dieser Außenbereich, der auch dem Wetter ausgesetzt war, der hieß Vorhof. Und dann ging man hinein ins Heiligtum. Und im Heiligtum gab es zur Rechten den Schaubrottisch. Ich hoffe, ihr könnt meine künstlerischen Fähigkeiten da wiedererkennen. Und den Leuchter. Ich versuche das irgendwie so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ist ein bisschen ein großer Leuchter. Oder auch Menorah genannt. Und dann gab es da den Vorhang, den dicken Vorhang. Den hat übrigens Jesus zerrissen. Oder der wurde zerrissen, als Jesus am Kreuz starb. Und aber vor dem Vorhang war so ein Räucheraltar. Und dann drinnen im Allerheiligsten eine Holzbox mit Gold überzogen, die Bundeslade. Und so musste man Station für Station für Station für Station hineingehen, um am Ende dann, und das war nur dem Hohepriester erlaubt, wirklich einmal im Jahr auch da hineinzukriechen, unter dem Vorhang durch und das Ganze wirklich im Nebel oder im Rauch, damit ja nicht Gott von Angesicht zu Angesicht betrachtet werden konnte. Ich drehe das mal kurz so, damit ihr auch ja, hier das kurz sehen könnt. Ist irgendjemand hier im Raum auch so dankbar, dass das nicht mehr ganz so ist? Gibt's da? Ja. Also spätestens, wenn man sich im Detail die Brandopfer anschaut, ja, dann denkt man sich, boah, was wäre da gewesen? Gestern hatten wir Herbstfest und auch Schafe vor dem Eingang, also die Schafe von Phil und Carina Pöschl. Da sind einige Schafe, haben dran glauben müssen. Aber es war alles ein Schatten. Es war ein Schatten auf das, was durch Jesus kommen sollte. Und das Spannende beim Schatten, bei diesem Schatten, bei dieser Bauanleitung ist zum einen, dass wir jetzt im echten, im ursprünglichen Leben dürfen durch Jesus. Aber zeitgleich können wir auch was lernen über Anbetung, wenn wir uns genauer diesen Prozess anschauen. Und uns aber auch am Ende anschauen, dass wirklich wir alle diesen wunderschönen Zugang haben dürfen ins Allerheiligste, um letztlich auch das Ziel zu erreichen, weil das Ziel war oder ist eigentlich, hierher zu kommen. Und ich möchte kurz starten und euch ein bisschen detaillierter durchführen, aber ich kann nicht so detailliert euch durchführen, weil man könnte wahrscheinlich über jeden Gegenstand, über jeden Schritt eine halbe Stunde oder so reden. Aber ich versuche es ein bisschen zu umreißen. Also hier haben wir das Tor und das ist der Eintritt und hier durfte natürlich das allgemeine Volk hinein oder konnte auch hineinsehen und da war die ganze Zeit was los. Ja? Da wurden eben Tieropfer vorbereitet, durchgeführt, dann wieder die Tiere zerteilt. Ja, ein ziemliches Spektakel, das man auch von außen her hören konnte, auch wenn hier eigentlich wie so ein Vorhang war oder wie so eine Wand, ein Zaun war, wo man jetzt nicht direkt reinsehen konnte, man hat es mitbekommen, was da so auch im Zentrum des Camps der Israeliten stattgefunden hat. Und man wusste, da geht es heiß her, oder besser gesagt, da geht es blutig her. Aber man wusste auch, wenn man da rein will, man bringt irgendwas mit. Ja? Vielleicht könnt ihr euch auch an den Psalm erinnern, wo David im Psalm 100, Vers 4 schreibt, jetzt in dem Fall vom Tempel, der kam ja dann später, geht durch die Tempeltore mit Dank in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm und preist seinen Namen. Und das war schon mal so der Start und ist eigentlich auch etwas, was wir uns mitnehmen können, dass Dank und Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getan hat, ein Türöffner ist, ein Eintreten bedeutet. Und wenn du alleine oder hier bist oder in deiner Kleingruppe bist und du öffnest dich dem, dankbar zu sein. Und glaub mir, oft, wenn es uns schlecht geht, ist es schwierig, was zu finden, wofür wir dankbar sein können. Aber wenn wir ein bisschen nachdenken und Jesus uns hilft, dann finden wir viele Dinge, über die wir dankbar sein können. Und das ändert was, das ändert Perspektive. Und so, genau, ist man hier hinein beim Tor und hat was mitgebracht. Ein Tier. Und das hat man dann hier am Brandopferaltar, da habt ihr eh schon das nächste Bild, an einem der vier Hörner angebunden. Ja, und der Altar war aus Akazienholz und mit Bronze überzogen. Nicht mit Gold, mit Bronze. Weil Bronze wiederum ein Bild ist für Gericht oder für, ja, auch für die Sünde, für die Schuld, für die letztlich dann auch dieses Tier geopfert werden musste. Und ich beschreibe es nur ganz kurz, weil es, ja, es ist grauslich, aber es war so. Und es ist auch sehr eindrücklich, vor allem können wir sehr dankbar sein, dass es nicht mehr so ist. Und vor allem können wir sehr dankbar sein, dass eigentlich Jesus dann dieses Lamm war, das hingeführt worden ist und letztlich geschlachtet worden ist, ein für alle Mal. Damals war das nicht ein für alle Mal. Da musste man dauernd immer wieder Tiere bringen zum Opfern. Und man hat das eben angebunden und der das mitgebracht hat, hat seine Hand auf den Kopf dieses Tieres gelegt, als ein Bild dafür, dass die Schuld, die Sünde übertragen wird auf das Tier, das natürlich makellos oder möglichst makellos sein musste. Und dann wurde vor den Augen dieser Person das Tier getötet. Als ein Bild dafür, was passieren muss eigentlich oder wie Gerechtigkeit ausschaut. Ja, dass da Schuld eigentlich erfordert, dass ein Preis bezahlt wird. Und das war alles sehr auch natürlich mit Angst behaftet und hat nie dazu gedient, dass die Person eigentlich wirklich frei wurde von der Schuld. Es war mehr ein Erinnern daran, dass es da jemanden geben wird, der hoffentlich bald kommt. Ja? Und eben dieser jemand war Jesus, um den Menschen wirklich zu befreien, um den Menschen wirklich Vergebung und Erlösung zu bringen. Gut, ich hüpfe weiter, weil sonst bin ich zu lange beim Brandopferaltar. Aber auch hier, Jesus hat das perfekte Opfer gebracht für dich und für mich. Und wir lesen in Römer 12, 1, wo uns Paulus daran erinnert, dass wir jetzt nicht Opfer bringen müssen im damaligen Sinne, aber dass wir als Dank und als Antwort auf das Opfer von Jesus uns selbst, also auch unseren Leib, unseren Körper, unser ganzes Sein hingeben als ein lebendiges Opfer. Ja? Das heißt, Dank ist ein super Türöffner. Dein Leben jeden Tag neu bewusst der Herrschaft von Jesus zu unterstellen, dich dazu bringen, zu sagen, Jesus, ich gehöre dir, kann dein zweiter oder nächster Schritt sein, wenn du Gott anbetest. So, wir kommen weiter und haben hier das Waschbecken. Auch das war mit Bronze überzogen, beziehungsweise wurde im Waschbecken, das natürlich mit Wasser gefüllt war, das wurde so ausgekleidet mit den Spiegeln der damaligen Zeit, das waren jetzt nicht so Spiegel, wie du dir das vielleicht jetzt so vorstellen würdest, die waren so hochpolierte Bronze, um eben eine möglichst gute Reflexion zu geben. Und hier war schon übrigens der Schritt, wo du und ich gar nicht mehr weiter hätten dürfen. Also das allgemeine Volk ist hier stehen geblieben. Hier haben sich die Priester gewaschen. Und zwar jedes Mal neu, wenn sie da rein wollten ins Heiligtum. Sie mussten sich waschen, an Füßen, an Händen, einfach um sich zu reinigen oder ja als Ausdruck, dass da wirklich der Mensch muss rein sein, um da Gott näher zu kommen. Und dieses Waschbecken ist ein schönes Bild jetzt für unsere heutige Zeit, für Gottes Wort. Weil Gottes Wort dient uns auch als Spiegel, in dem wir, du und ich, uns spiegeln können und das mir hilft zu erkennen, wer ich bin. Ja, das ist ja der Zweck von einem Spiegel. Aber mir auch hilft zu erkennen, wer Gott ist. Und das ist so wichtig, in dieser Wahrheit zu gehen, wer bin ich, wer ist Gott? Und wenn du das erkannt hast, ja, dann kannst du eigentlich nicht nur einen Schritt weitergehen, sondern das setzt dich frei, das bringt Freiheit in deinem Leben. Also Waschbecken, abgehakt. Wollt ihr weitergehen? Ich muss ab und zu rüberdrehen. Ja. Sorry. Oder ein bisschen weiter nach hinten. Dann ist leichter, dass auch ihr das hier sehen könnt. Aber ihr habt es eh auch an der Leinwand. Wir haben jetzt einen spannenden Übergang. Weil wir waren bis jetzt im Freien. Im Vorhof. Der Vorhof war dem Wetter ausgesetzt, auch dem Sturm, dem Regen. Es ist laut. Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn Tiere geopfert werden. Das ist nicht so, das ist einfach laut. Diese Tiere wurden ja auch verbrannt. Es riecht nach verbrannten Tieren und es ist sehr blutig und es ist alles noch so nicht ganz öffentlich, weil das wäre rund um das Zelt herum, aber es ist halt doch was Öffentliches, ja? Wie so ein Familienpicknick, könnte man sagen, ja? Unter freiem Himmel, und dann geht es aber hinein ins Heiligtum und auf einmal ist es dunkel oder wesentlich dunkler. Und das einzige Licht, das dir und mir begegnet oder damals begegnet wäre, ist das Licht von diesem Leuchter mit seinen 7 Armen. Und vielleicht würdet ihr auch, oder kannst du dir vorstellen, dass so ein Duft in der Luft liegt von Brot, frisch gebackenem Brot, Wein, auch Öl und natürlich dieser Räucheraltar, der auch gebrannt hat. Ja. Und es ist kuschelig. Es ist dunkel, es ist sehr intim. Man könnte sagen, es ist wie ein Candlelight-Dinner mit Gott. Ja, also wo es vorher ein Familienpicknick war, ein Barbecue, weil die Priester durften ja dann auch natürlich auch da mitessen. Auch dann, wo wir gleich zum Schaubrottisch kommen, auch die Brote dann essen, die übergeblieben sind. Aber wir treten ein in mehr Intimität. Ja. Und wenn der Vorhof dazu gedacht war, ein Volk oder auch Priester vorzubereiten, hier einzutreten, dann ist das Heiligtum dazu gedacht, jemand zu werden, Veränderung zu erleben, ja, umgestaltet zu werden. Es ist eben ein Ort, wo mehr Intimität stattfindet. Genau, und in dem Fall nur die Priester rein durften. Ja. So, dann habt ihr... Wenn ihr euch vorstellt, eben so ein Priester der damaligen Zeit gewesen zu sein, habt ihr zu eurer Rechten den Schaubrottisch vorgefunden, wieder eine Konstruktion aus Akazienholz, aber mit Gold überzogen. Also ein Bild auch für Göttliches, für Vollkommenes, für Herrliches. Auch dann ein Bild letztlich für Jesus, der als Mensch, das Holz ist ein Bild für das Menschliche, das aber dann von Gold, vom Göttlichen überzogen war. Jesus, der als 100% Mensch kam, aber eben auch 100% Gott war. Und auf diesem Tisch sind Brote. Jeweils 6 Brote aufgetürmt, auch Wein. Und das ist ein Bild für die Stämme, also der damaligen Zeit, für die Stämme Israels. Diese 12 Brote, die so in der Gegenwart Gottes verweilen durften. Und wenn wir an Brot und Wein denken, dann kommt euch vielleicht auch recht bald so ein schönes Bild in den Sinn, das uns Jesus gegeben hat, oder? Wo wir lesen in Matthäus 26, von Vers 26 weg. Noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot und lobte darüber Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, dankte Gott, reichte ihn auch den und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dieser Schaubrottisch, der war schon damals zum Betrachten da, zum Anschauen, zum Besinnen da. Aber auch wenn du es in unsere heutige Zeit nehmen möchtest, es ist ein Ort, wo wir, nachdem wir da weiter vorgedrungen sind, irgendwo diese Schönheit von Jesus anschauen und uns auch erfreuen an der Einheit und Intimität, die sich eben auch im Abendmahl widerspiegelt. Und da haben wir Gemeinschaft, könnte man sagen, mit Jesus. Ja. Das Spannende ist aber, dass der Leuchter nicht danach kommt, sondern parallel eigentlich zum Schaubrottisch steht. Und im Prinzip das einzige Licht in diesem Zelt wurde durch diesen Leuchter gegeben. Und der, der Leuchter ist ein, der musste natürlich Tag und Nacht versorgt sein mit Öl, damit das Tag und Nacht brennt. Und der Leuchter ist ein wunderschönes Bild auf den Dienst und das Wesen des Heiligen Geistes. Ja. Der Heilige Geist, der in uns die Früchte oder die Frucht des Geistes, seine Frucht hervorbringt. Der Heilige Geist aber auch als jemand, der seine Gaben, seine Wirkungen, die Geistesgaben durch uns durchwirkt. Und es ist so spannend, dass die Gemeinschaft mit Jesus, der Schaubrottisch, aber auch dieser Dienst, den der Leuchter verkörpert oder repräsentiert, dass die parallel zueinander stehen, weil eben diese Intimität, aber auch dann der Dienst einfach so eng zusammengehören, ja, und eigentlich nicht voneinander trennen zu sehen. Und gerade aus der Intimität heraus dieser Dienst dann auch entspringen kann und dann wirklich ein Licht gibt, ja, da wo Dunkelheit ist. So, jetzt sind wir fast schon beim Allerheiligsten, oder? Und ihr wollt sicher bestimmt wissen, wie es weitergeht. Der nächste Schritt ist der Räucheraltar. Und hier ist auch wieder eine Holzbox, Überraschung, mit Gold überzogen. Und da haben die Priester abends und morgens und abends ein spezielles Räucherwerk dargebracht. Und hier galt das Versprechen, dass eigentlich Gott zu seinem Volk sprechen möchte. Und das ist sogar passiert, also ihr könnt es da nachlesen beim Zacharias, dem ein Engel genau hier begegnet, um mit ihm über Johannes den Täufer zu plaudern, über seinen zukünftigen Sohn zu plaudern. Und es ist dieser Ort, wo was aufsteigt, Rauch steigt auf, ja? Gebete steigen auf. Und zeitgleich möchte Gott zu uns reden, uns begegnen. Und eben einmal im Jahr, da durfte man, also da durfte der Hohepriester diese heißen Kohlen nehmen, in eine Räucherpfanne geben und dann unter dem Vorhang durchschlüpfen, also vorher die Räucherpfanne, damit möglichst viel Rauch ist, und dann durfte er durchschlüpfen, um dort wiederum auch mit Blut zu dienen, um die Bundeslade, wo ihr auch gleich ein Bild habt, das ist nämlich die letzte Etappe, um genau dort auf diesen Sühnedeckel, weil die Bundeslade war so auch eine Holzbox mit Gold überzogen, wo eben ein Krug Manna drin war, der Stab Aarons und die 10 Gebote. Und da war dieser Sühnedeckel und der Gnadensitz Gottes und dann das Ganze umschirmt von so zwei Engeln. Ihr seht es, wenn wir zum nächsten Bild gehen, seht ihr das? Genau, da dargestellt. Und da hat eben der Hohepriester dieses Blutopfer gebracht. Und das Ganze nur einmal im Jahr. Und das ist ein Ort absoluter Herrlichkeit. Das ist ein Ort, wo zur damaligen Zeit, der musste irgendwo in Rauch eingedeckt sein, der Ort. Ja, weil der Mensch eben ja, dann trotzdem nicht ganz frei war. Und es ist der Ort, den du und ich dank Jesus betreten dürfen. Du und ich, wir dürfen hier rein. Du und ich, wir dürfen ans Ziel kommen. Wir müssen den nicht einnebeln. Wir müssen nicht so wie damals, es war wirklich so, da hat man dem Hohepriester so eine Schnur angebunden bei den Füßen und Glöckchen. Und die anderen Priester haben draußen gewartet, damit, falls er umfällt, weil er doch irgendwie Sünde noch gehabt hat in seinem Leben, für die er jetzt nicht speziell ein Opfer gebracht hat, damit sie ihn wieder rausziehen können, weil sie Angst gehabt haben, da reinzugehen. Ja. Das müssen wir nicht machen. Aber das Coole ist nicht nur, dass wir das nicht machen müssen, wir haben jeden einzelnen Tag und jede Minute und auch an jedem Ort Zugang zu Gottes Gegenwart, Zugang zu seiner Herrlichkeit. Und das ist nicht etwas, was du und ich uns verdienen können, es ist etwas, wo Jesus den Weg bereitet hat, den Weg frei gemacht hat. Aber die Frage, die aufrecht bleibt, ist trotzdem, bleibst du davor stehen? Oder tretest du ein? Bleibst du davor stehen und sagst, boah, ich merke, Gott, God is on the move, Gott ist da, ich höre es oder ich nehme es wahr. Er klopft an meinem Herzen. Aber bleibst du davor stehen? Oder hast du verstanden, dass du da eintreten darfst? Was sind so Gründe, warum wir manchmal stehen bleiben? Ja. Und ich weiß, es ist alles sehr bildlich gesprochen, aber ich hoffe und glaube, dass uns das hilft, so eine innere Reise von uns selbst auch besser zu verstehen, wie wir uns Gott nähern und begegnen können. Aber was sind so Gründe, warum wir manchmal nicht weitergehen können? Ein Grund kann sein Unwissen. Vielleicht hast du dir bisher gedacht, dass das Christenleben eben so ausschaut wie damals. Ich muss so Opfer für Opfer und Ritual für Ritual bringen und muss vor allem meinen Fokus drauf haben, wie ich die Dinge mache, damit ich am Ende dann überhaupt Gott begegnen darf. Oder vielleicht wusstest du es gar nicht, dass das möglich ist, so eine Begegnung, so eine Intimität mit Gott. Du kanntest bisher nur die Formen, aber nicht, dass dahinter eigentlich eine Person steht, eine lebendige. Vielleicht ist es Angst, aufgrund von Schuld in deinem Leben, aufgrund von Scham. Du versteckst dich. Du denkst dir, boah, was ist, wenn Gott das sieht? Oder was ist, wenn ich an diesem Ort Kontrolle verliere über mich selber? Hey, aber Gott ist ein guter Gott. Und er hat all deine Schuld am Kreuz auf sich genommen. Er hat auch all deine Scham auf sich genommen, damit du gerade dann, wenn du auch scheiterst und verfehlst, umso mutiger diesen Ort betrittst, weil es auch der Ort ist deiner Reinigung, der Ort ist, wo er die Scham von dir nehmen möchte. Du hast wirklich auch in jedem Umstand Zugang zu diesem Allerheiligsten, Zugang zu dieser Gegenwart Gottes. Was könnte dich noch hindern? Vielleicht ist es Religiosität. Der Weg wurde dir oder ist dir wichtiger geworden als das Ziel. Die Mittel, wenn du so willst, deine Bibel zu lesen, zu beten, Hände zu heben, sind in deinem Fokus, anstatt die Person, der du begegnen darfst. Dann darfst du das ablegen heute Morgen und erleben, wie sehr der Zugang bereits freigemacht ist und wie sehr Jesus eigentlich auf dich wartet, um dir zu begegnen. Was kann noch im Weg stehen? Vielleicht ist es dein oder mein Konsumdenken, weil wir in einer Gesellschaft leben, die vom Konsum geprägt ist. Wir wollen Sex ohne Verantwortung oder Verpflichtung, also ohne einen Ehebund einzugehen. Wir wollen reich sein, ohne auch zu arbeiten, was zu tun. Wir wollen Ehre ohne einen Verdienst. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Wir wollen Anführer und Influencer sein, ohne zu dienen. Einfach nur einen Namen haben, ein Image haben. Wir wollen klug sein, ohne richtig zu lernen. Und vielleicht schlägt das Konsumdenken sogar in unsere Gottesbeziehung über, dass wir sagen, wir wollen Gott begegnen, ohne aber auch unser Leben aufzugeben. Weil dazu hat uns Jesus eingeladen. Er hat sein Leben zuerst gegeben. Und zwar alles, komplett, für dich und für mich. Damit du als Antwort dein Leben hingeben kannst. Aber gibt es vielleicht einen Bereich in deinem Leben, den du noch nicht hingegeben hast? Vielleicht ist diese Prägung, diese Kultur auch von Konsumdenken etwas, was dich zurückhält, eigentlich hier weiterzugehen und deinem Schöpfer in einer Art und Weise zu begegnen, wie du es bisher noch nicht erlebt hast. Weil eins ist klar, Jesus hat sich von Anfang an danach gesehnt, uns Menschen zu begegnen. Und das sehen wir quer durch die biblische Geschichte hindurch. Und das sehen wir in dem, dass dieses Zelt der Begegnung auf die Erde kam. Jesus kam auf die Erde. Das Ziel auch dieses Zeltes kam auf die Erde für dich und für mich. Und so lesen wir in Johannes 1,14, er, das Wort, wurde Mensch und lebte. Aber das eigentliche Wort, was da dahinter sich versteckt ist, er zeltete unter uns. Ja? Weil Jesus, er war dieses mobile Zelt, dieser Mensch und zeitgleich Gott, der auf die Erde kam, um uns zu begegnen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der einzigartige Sohn vom Vater bekommen hat. Weißt du, die Geburt von Jesus zeigt uns, wenn du dir das genauer anschaust, wie sehr er kam, eben nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Sein Tod am Kreuz und seine Wunden beweisen dir, wie viel du ihm wert bist eigentlich, ja? Und wie sehr er einen Preis für dich bezahlt hat. Seine Auferstehung besiegte den Tod und brachte dir und mir neues Leben. Und zu guter Letzt, der Heilige Geist, ausgegossen in unser Leben, er ist der, der uns zu Trägern dieser Gegenwart macht, der uns zu Trägern, zu Tempeln, zu lebendigen Tempeln macht, wo Gott wohnen möchte. Er möchte dir so nah sein und er möchte dich heute Vormittag so zum Ziel führen. Und die gute Nachricht ist, da können wir nachlesen, Matthäus 27, 50, da hängt Jesus am Kreuz. Er hat schon viel erlitten, viel durchgemacht. Und da ruft er aus. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Augenblick, also was er ausruft, ist, es ist vollbracht. Ja. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde fing an zu beben, Felsen rissen auf. Der Vorhang ist zerrissen. Jesus, er hat den Vorhang zerrissen. Er hat den Vorhang zerrissen. Er hat den Vorhang für dich und für mich zerrissen. Du kannst Jesus oder dank Jesus auch an jedem Ort und zu jeder Zeit begegnen. Du bist würdig gemacht. Die Frage ist, bleibst du stehen vor dem eigentlich zerrissenen Vorhang oder bist du bereit, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, Jesus, hier bin ich, ich möchte dir begegnen. Und eines kann ich dir oder eines verspricht uns Gottes Wort, dass da, wo wir ihm begegnen, da bleiben wir nicht die gleichen. Seine Gegenwart verändert. Eine Begegnung mit Jesus kann so viel in deinem Leben verändern. Kann so viel in dir bewegen. Die Frage ist, möchtest du diesen Schritt heute Vormittag machen? Möchtest du einen Schritt weitergehen? Und ich möchte schon mal Lobpreisteam bitten, auf die Bühne zu kommen. Und uns alle einladen, dass wir uns positionieren. Auch da, wo dir vielleicht ein Hindernis aufgefallen ist in deinem Leben, ob das jetzt Unwissen ist oder Religiosität oder Angst oder auch Konsumdenken, dass du das ablegen darfst. Du darfst es zur Seite schieben, ablegen, zu Jesus geben und du darfst eintreten in dieses Allerheiligste. Vielleicht bist du aber auch da und kennst Jesus noch gar nicht so richtig. Du bist vielleicht gläubig oder christlich erzogen, aufgewachsen, so wie man das halt in Österreich erleben kann. Aber du hast bisher immer nur die Form gesehen, du hast den Weg gesehen, aber du hast eigentlich nie gesehen, dass es da ein Ziel gibt, auch von Handlungen. Und dass dieses Ziel eigentlich die Begegnung und Beziehung mit diesem lebendigen Gott ist. Dann möchte ich dich heute Morgen einladen, diesen Schritt weiterzugehen und dein Leben als Antwort auf das, was Jesus für dich gemacht hat, hinzulegen und sagen, Jesus, hier bin ich gebe dir mein Leben, komm du in mein Leben. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ja, vielleicht machen wir kurz unsere Augen alle zu und wenn du das bist, vielleicht auch am Livestream, am Zuschauen bist und sagst, ich möchte heute eintreten. Der Vorhang ist zerrissen, ich darf eintreten und ich darf all meine Schuld, meine Scham bringen und im Gegenzug Vergebung und Versöhnung empfangen, wenn du das bist. Dann gib mir doch kurz ein mutiges Handzeichen und ich würde so gern mit dir beten. Ja, ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte heute mein Leben Jesus anvertrauen. Ich möchte hinein in diese wunderbare Beziehung mit ihm. Ja, ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemanden, der sagt, heute ist mein Tag? Ja, ich sehe deine Hand. Letzter Aufruf. Ja, ich habe deine Hand gesehen, danke. Gibt es noch jemanden, der sagt, hey, bitte bet mit mir, weil heute ist mein Tag. Heute möchte ich durchstarten mit Jesus. Ich freue mich so über die Hände, die da hochgegangen sind. Und ich weiß, dass der Himmel sich freut mit allen, die gerade ihre Hand gehoben haben. Aber auch mit denen, die vielleicht sagen, ich mache das in meinem Herzen. Ich wollte jetzt gerade nicht die Hand heben. Oder vielleicht auch gerade, wenn du am Livestream bist, dann konnte ich dich gar nicht sehen oder deine Hand sehen. Hey, bete mit. Bete jetzt mit in diesem Moment. Und auch alle anderen, ich lade uns ein, da einfach mitzubeten und uns auch mitzufreuen und mitzusegnen. Und so danke ich dir, Vater, für die Hände, die jetzt hochgegangen sind und möchte da ein Gebet sprechen, dass auch jeder, der eben gerade die Hand gehoben hat, mitbeten kann und sich da eins machen kann. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass Begegnung möglich ist, dass es möglich ist, dir zu begegnen, Jesus. Ich danke dir für das, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich danke dir, dass ich meine Schuld in deine Hände legen darf und deine Vergebung empfangen darf, ein für alle Mal. Und ich nehme an dieses Geschenk, ich nehme an diese Gnade, die von dir kommt. Und ich gebe dir mein Leben. Danke, Jesus, dass ich in deine Familie hineinkommen darf, dass ich ein Kind Gottes genannt werden darf. Danke, Jesus, dass du mein Gewissen reinigst und mich frei machst. Mich auch frei machst von all dem, was mich bisher zurückgehalten hat. Ich gebe dir mein Leben und ich trete ein in diese wunderbare Beziehung mit dir. Tag ein, Tag aus. Ich danke dir, Jesus. Amen. Hey, lass uns doch gemeinsam aufstehen noch jetzt zum Abschluss. Weil ich glaube, dass jetzt, wo wir nochmal in so einen Anbetungsteil hineingehen, dass wirklich da Begegnungen vorbereitet sind für uns. Und ich möchte dich so einladen, einzutreten. Ich möchte dich so einladen, mutig hineinzugehen, dein Herz zu öffnen und alles, was dich blockiert, abzulegen und zu sagen, hier bin ich, Jesus. Aber ich will nicht nur unterwegs sein, ich will nicht nur die Form oder den Weg sehen, ich möchte das Ziel erreichen, ich möchte eintreten. Oh Jesus, ich bete jetzt, dass du so stark kommst. Oh, dass deine Gegenwart jetzt so offenbar ist, so wahrnehmbar ist. Oh, ich bete, Heiliger Geist, dass du uns ziehst, dass dein Licht uns zieht, dass deine Wahrheit uns zieht, hinein in deine Gegenwart, hinein ins Allerheiligste. Der Vorhang ist zerrissen. Oh, wir rufen das aus, Herr. Und ich danke dir, dass da, wo wir eintreten dürfen, Herr, dass es uns verwandelt, dass wir verwandelt werden, da, wo wir dich anschauen. Da, wo wir in deine Herrlichkeit schauen, da werden wir verwandelt durch deinen Geist, Herr. Weil du machst in unserem Leben das, wozu wir nicht imstande sind, Herr. Du bist der Umgestalter. Du bist der, von dem alle Gnade fließt. Und ich bete jetzt, Herr, dass wir empfangen dürfen von deinem Gnadenthron, dass wir empfangen dürfen von deinem auch Lebensstrom, Herr, hinein in unsere Leben. Oh Herr, ich bete, dass jetzt ein Strom des Lebens, Herr, hineinkommt, Herr, in unsere Herzen, wo wir müde sind, wo wir vielleicht auch trocken sind, Herr, wo wir lustlos sind und ohne Leidenschaft sind, Herr, dass neue Leidenschaft kommt. Und dass wir leben dürfen, so wie schon damals, wo Priester sich und diese Heiligtümer dir geweiht haben, Herr. Oder dann auch später, wo die 120 versammelt waren, Herr, im Obergemach und sich irgendwo dir geweiht haben, Herr. Da hast du immer schon mit Feuer geantwortet. Und ich bete, dass du mit Feuer antwortest, Herr. Dass da, wo wir uns dir hingeben, das neues Feuer kommt. Dass neue Leidenschaft kommt. Dass du uns entzündest mit deiner Liebe, Herr. Und dass du uns hineinnimmst in diese Intimität mit dir. Halleluja. Oh ihr Lieben, ich lade euch ein, einfach mit euren eigenen Worten, ob in Sprachen betend in neuen Zungen oder auch mit eurem Verstand betend, einfach jetzt zum Ausdruck zu bringen, was in eurem Herzen vor sich geht. Aber ich lade euch da ein, ja, auch wenn ihr wollt, Hände zu heben, aber oder Hand aufs Herz oder einfach dem Raum zu geben, weil wir wollen wirklich jetzt nochmal so richtig begegnen, so richtig eintreten. Halleluja.